ARD.
SWR Kultur. Forum.
Migration und Asyl, wie hart wird der Wahlkampf? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Flüchtlinge, Überforderung der Kommunen, Gefahren für die innere Sicherheit. Die Themen, die die AfD groß gemacht haben, könnten den Wahlkampf stärker beeinflussen, als den Verantwortungsparteien lieb ist. AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel spricht von Remigration, ein Wort, das sich die extreme Rechte als Kampfbegriff angeeignet hat. Kann der Wahlkampf nun zur Versachlichung beitragen oder sorgt er für Übertreibungen und Feindseligkeiten? Darüber diskutieren hier in SWR Kultur im Forum Dr. Sandra Kostner. Sie ist Migrationsforscherin von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Dr. Jannis Jakobsen vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und Dr. Reinhard Müller. Er ist Redakteur bei der FAZ und Rechtsexperte. Herr Müller, Wirtschaft oder Migration, beide Themen beschäftigen die Wähler, Wirtschaft sogar noch mehr als Asylanten und Migranten. Das sagten bis vor kurzem die Umfragen. Kippt das jetzt? Wird Migration zum zentralen Wahlkampfthema, zum Top-Thema Nummer 1, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagt?
Also erstmal hängen beide Themen ja zusammen. Und Migration ist ohne Zweifel ein Thema, das die Menschen auf vielfältigste Weise bewegt. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Zahlen, sondern es geht um konkrete Erlebnisse, um Schulen, um Kindergärten, auch um Kriminalität, um Gewinne, um Bereicherungen. Also auf allen möglichen Ebenen spielt das eine Rolle. Aber klar ist doch auch, dass wenn Deutschland weiterhin, und so ist das, zentraler Fluchtort in Europa ist und man weiß, wenn man herkommt, hat man faktisch ein Bleiberecht, hohe Sozialleistungen, höher als in anderen Staaten. Man wird ja teilweise auch gezielt weitergeleitet und eine auch verbesserte Aussicht, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen, dass dieses Problem virulent bleibt. Und es ist doch völlig klar, dass das die Menschen beschäftigt und deswegen auch die Parteien beschäftigt. Ob der Wahlkampf, der irgendwie permanent immer brodelt wegen Landtagswahlen und der Rhythmen unserer Wahlen auf verschiedenen Ebenen, ob der Wahlkampf jetzt zur Versachlichung beiträgt, das bezweifle ich. Aber andererseits, was heißt schon Versachlichung? Man muss über die Themen reden, die Parteien müssen sich unterscheiden. Und die Parteien haben ja auch teilweise gesagt, zu Recht, glaube ich, man führte jetzt keine großen Koalitionswahlkämpfe, sondern jeder muss mit seinen Überzeugungen in den Wahlkampf eintreten, für seine Position werben. Und am Ende muss man natürlich sehen, was für Kompromisse, das zeichnet ja die demokratischen Kräfte aus, dann möglich sind. Aber das Thema Migration, glaube ich schon, kann man schwer raushalten. Das wäre natürlich eine Strategie. Das wurde ja am Anfang auch so verabredet oder angedeutet von einigen. Aber man kann es eben auch nicht Radikalen ganz überlassen oder man muss sich da abgrenzen, auch wenn das sehr schwer ist. Man kann sie nicht überbieten. Man kann mal vielleicht aufzeigen, was hat eigentlich eure Politik für Konsequenzen. Insofern, glaube ich, ist es richtig und nicht unerwartet, dass es Thema wird. Und es kann auch natürlich letztlich, ob es jetzt manchmal unsachlich ist oder sachlich, ein Gewinn sein, weil die Positionen ausgetauscht werden.
Herr Jakobsen, jetzt mal aus der Perspektive des Migrationsforschers. Im Wahlkampf sollte man über Dinge reden, die die Wähler beschäftigen. Dazu gehört das Ausländerthema. Aber genau bei diesem Thema ist es ja schwer, die Sachebene von der Gefühlsebene zu trennen. Die AfD will abschieben, die CDU droht mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft, SPD, FDP, selbst die Grünen verschärfen ihre Position. Welche Folgen wird es haben? Gibt es nach der Wahl, egal wie sie ausgeht, eine Rückkehr zum Status quo oder bewegen wir uns da in eine andere Epoche?
Ja, tatsächlich würde ich Ihrer Diagnose erstmal grundsätzlich zustimmen, dass wir eine massive Verschiebung im Diskurs zu Migration, insbesondere auch zu Asyl sehen. Das Ganze begann im Grunde mit der GEAS-Reform und dem Bundesparteitag der Grünen bereits vor einem Jahr, wo sich die
Grünen ja fast... GEAS-Reform nochmal ganz kurz...
Ja, genau, das ist sozusagen auf EU-Ebene eine Neuordnung des Asylsystems und im Grunde eine Harmonisierung, so wie ja manche würden sagen, eine Verschärfung, sprich eine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer, sowie Einführung von Grenzverfahren, und im Grunde ein Stück Aufweichung des Individualschutzes des Asylrechts. Und wir haben bereits vor einem Jahr gesehen, als diese GEAS-Reform dann implementiert wurde, sprich auch Deutschland musste sie dann umsetzen und verabschieden, da haben sich die Grünen darüber auf dem Bundesparteitag fast zerrissen. Auch das muss man ja sehen. Damals wäre die Ampel schon fast gekippt, weil die Grünen es gerade so geschafft haben, eine Mehrheit auf diesem Parteitag zu finden, dieser GEAS-Reform eben zuzustimmen. Mit den Grünen ist im Grunde die letzte Partei, die ja sonst auch immer so ein Stück weit die Bastion war, noch das Individualrecht auf Asyl zu verteidigen. Und ja, im Grunde jetzt auch eine der verbliebenen Parteien ist, die ja wirklich auch eine Machtoption hat nach der Bundestagswahl, die ist so, wenn man sagen will, gekippt. Heißt, ich stimme Ihnen in der Diagnose durchaus zu, dass wir davon ausgehen müssen, dass jetzt nach dieser Bundestagswahl und es ja sehr wahrscheinlich eine Regierung unter der Führung der CDU geben wird, dass wir doch eine Neuordnung des Asylsystems und womöglich auch des Migrationssystems in Deutschland sehen werden, weil es eben keine große Partei mehr gibt, die eine realistische Machtoption hat, die dieses Grundrecht derzeit noch verteidigen möchte. Ich möchte noch einen weiteren Punkt kurz hinzufügen, weil Sie sagen, zurück zur Evidenz. Ja, das ist doch etwas, denke ich, was wir hier heute auch diskutieren sollten, inwiefern es denn wünschenswert und möglich ist, diesem doch zurzeit etwas gefühligen Wahlkampf im Hinblick auf Migration Evidenz entgegenzusetzen und das auch mal gegeneinander abzuwägen und die Frage zu stellen, ob es nicht genau die Aufgabe der Politik und der Parteien wäre, im Willensbildungsprozess die Evidenz wieder stärker einzuführen.
Frau Kostner, auch Sie sind Migrationsexperte. Wenn es um Menschen geht, darf, sollte, kann man nicht unmoralisch argumentieren. Oft dabei steht eine moralische Position einer nüchternen Analyse im Weg. Das erleben wir immer wieder. Wird der Wahlkampf hart, wie es im Titel unserer Sendung heißt, oder vielleicht sogar hässlich?
Bei diesem Thema ist auf jeden Fall das Potenzial dafür vorhanden, dass es sehr hart wird. Die Positionen liegen doch relativ weit auseinander. Wenn man sich jetzt CDU oder auch gerade die AfD auf der einen Seite anschaut und SPD und die Grünen noch mehr auf der anderen Seite, dann ist da auf jeden Fall Potenzial da. Es ist ja auch ein sehr emotionalisiertes Thema, ein Thema, von dem viele Menschen im Alltag auch betroffen sind, wo sie Alltagserfahrungen haben, die mal positiv, mal negativ sind. Aber es ist auch ein Thema, was medial ziemlich präsent ist. Immer wenn entsprechende Vorkommnisse sind, das haben wir ja auch gesehen, wie zum Beispiel Solingen, Mannheim oder auch Magdeburg, dann kocht das nochmal richtig hoch und das fällt natürlich in gewisser Weise dann auch in den Wahlkampf mit hinein. Und die Versachlichung dieses Themas, glaube ich, war schon immer relativ schwierig, weil es doch stark an den Positionen von Menschen hängt, ob sie offen sind für Migration, für welche Migration sie offen sind, weil das natürlich Veränderungen auch des eigenen Lebensumfeldes, der Institutionen, in denen man sich selbst bewegt, mit sich bringt. Und ich denke, das emotionalisiert Menschen. Und insofern ist es eigentlich auch erwartbar, dass wenn es im Wahlkampf Thema wird, dass es dann auch auf einer emotionalisierten Ebene geführt wird. Dass es für viele Menschen im Land ein wichtiges Thema ist, hat ja jetzt vor kurzem auch das Politbarometer gezeigt, wo das Thema Zuwanderungspolitik als das wichtigste Thema, das von der Politik angegangen werden sollte, genannt wurde, und zwar doch mit deutlichem Abstand sogar vor dem zweiten Thema der Wirtschaftspolitik. Also insofern wäre es ein Thema, was sich wahrscheinlich viele in dem Land auch als Wahlkampfthema wünschen, um, wie auch schon gesagt wurde, Positionen zu klären. Aber es ist natürlich auch immer sehr polarisierend und letztendlich versuchen die meisten Parteien dann doch, sich um allzu sehr oder um allzu harte Auseinandersetzungen beim Thema Migration, weil ja auch Migrantinnen und Migranten Wähler sind und Wählerinnen sind, dann doch eher zu drücken.
Kann man das so allgemein fragen, welche Chancen, welche Risiken gehen die Parteien ein, wenn sie jetzt erwartbar über Migration und Remigration streiten?
Naja, erstmal würde ich in Zweifel ziehen, ob im Einzelfall die Positionen wirklich so weit auseinander gehen, wenn man sich vorstellt oder in Erinnerung ruft, dass der Bundeskanzler selbst, SPD-Mann, gesagt hat, wir müssen abschieben im großen Stil vor gar nicht allzu langer Zeit. Und auch die Grünen, wenn man die anspricht, der Parteitag wurde erwähnt, sagen natürlich als erstes, wir müssen das steuern, ganz klar, und schieben dann noch etwas nach. Und dann ergeben sich natürlich Unterschiede. Ich würde sagen, die Unterschiede zu den undemokratischen oder radikalen extremistischen Kräften liegen auch vor allen Dingen natürlich in der Inhumanität jener Kräfte und in einem gemeinsamen Konsens. Aber natürlich, das Risiko ist immer da, dass man für unglaubwürdig gehalten wird, dass man nicht durchdringt oder dass manche sagen, ihr seid ja genau wie die Radikalen. Aber ich meine, dass man das irgendwie anpacken muss und auch emotionalisiert, wie jedes andere Thema, ist auch klar. Und ich würde schon sagen, man sieht dann den Unterschied, wenn man in die Debatte einsteigt, die gehen ja über Wahlplakate und Parolen auf X hinaus, dann merkt man eben schon, man kann das auch sachlich diskutieren. Und dass das ein Problem ist, wissen wir eben seit der Flüchtlingskrise. Die AfD war ja fast in der Bedeutungslosigkeit versunken und sie kam wieder hoch mit diesem Thema. Und deswegen sind eben auch alle Parteien, auch alle Ampelparteien im Grunde, Ex-Ampelparteien, darauf angesprochen. Sprung und machen das eben auch zum Wahlkampfthema.
Ich würde da tatsächlich ganz gerne kurz einsteigen, weil ich die Diagnose im Grundsatz teile, doch was ich durchaus bemerkenswert finde, Sie haben ja auch 2015 bereits angesprochen, was doch interessant ist, dass die aktuelle Bundesregierung, aber ja, oder beziehungsweise die Ministerien dann doch die Evidenz sozusagen aus ihren eigenen Häusern jetzt auch im Wahlkampf, aber grundsätzlich auch in der Kommunikation zur Migration ein Stück weit in der öffentlichen Darstellung verschwinden lassen und doch sehr auf dieses emotionalisierte Ticket setzen. Aber beispielsweise zeigt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das ist die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, einer nachgeordneten Behörde des BMAS, dass die 2015 eingewanderten syrischen männlichen Geflüchteten eine Erwerbsquote von 85-86% haben. Das ist deutlich höher als oder ein Stück weit höher als bei den hier lebenden Menschen. Da ist es ist im Grunde eine absolute Erfolgsgeschichte und das sind deutlich höhere Zahlen, als wir das früher bei früheren Flüchtlingskohorten in Deutschland gesehen haben, wenn wir das beispielsweise mit Anfang der 90er Jahre vergleichen. Heißt, die Instrumente, die im Nachgang von 2015 entwickelt wurden, die haben hier tatsächlich Erfolg gezeigt. Und da wundert es mich tatsächlich ein Stück weit, insbesondere auch bei der SPD, die das BMAS ja in den letzten Jahren besetzt hat.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, nur ganz kurz die Übersetzung.
Genau, vielen Dank für den Einstieg hier. Genau, dass diese Erfolgsgeschichten tatsächlich nicht offensiver kommuniziert werden, weil das ist ja auf der einen Seite ein massiver politischer Erfolg und zeigt zum anderen eben auch, dass die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, wenn wir jetzt bei dieser Gruppe MigrantInnen sind, ja eben doch massiv ja zum Wohlstand in Deutschland mittlerweile beitragen können. Und da frage ich mich tatsächlich, wie kommt das eigentlich, dass die Parteien nicht stärker darauf setzen, diese Erfolgsgeschichten nach draußen zu kehren?
Wobei ich da einen Punkt hinzufügen möchte. Wir müssen auch aufpassen bei den Studien teilweise, weil es ja keine Gesamterhebungen sind. Und die Studie, die Sie gerade erwähnt haben, steht natürlich schon im Widerspruch zum Anteil der Syrerinnen und Syrer, die nach wie vor im Bürgergeldbezug sind oder im Transferleistungsbezug sind. Das hat in gewisser Weise damit zu tun, dass dann natürlich nach 15 auch noch Personen kamen, also die jetzt noch nicht so lange da sind, erklärt aber nicht die Lücke von 85% und doch nur im Bürgergeldbezug oder Transferleistungsbezug, der immer noch über 60% liegt. Also ich denke, hier müssen wir schon auch nochmal genauer hinschauen, dass mancher Studienzuschnitt auch eine positivere Bilanz nahelegen kann, als sie dann doch andere Daten auch zeigen. Ich denke, da müssen wir noch mal genauer hingucken.
Und das glaube ich, ist, glaube ich auch.
Punkt, ich wollte einen anderen Punkt zu dem anderen vorher noch sagen, zu den Parteien. Ich denke schon, dass es noch markante Unterschiede gibt. Also wenn man sich vor allem auch die Wahlprogramme der Parteien anschaut, dann sehen wir doch klar, dass die CDU, die möchte sogar am weitesten gehen, die möchte ja nicht nur die Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchführen, sondern auch die Asylgewährung soll nachher dort stattfinden. Aber das wird ja auch unterstützt von der AfD natürlich, aber auch vom BSW. Und dass die SPD und die Grünen noch stärker ganz klar sagen, dass sie eine Externalisierung von Asylverfahren ablehnen und dass sie weiterhin darauf setzen, dass innerhalb der EU dann auch die Prüfung der Asylverfahren stattfindet. Also ich finde, das ist ein ganz maßgeblicher Unterschied, wenn es um die Zukunft des Asylsystems geht.
Aber trotzdem, wenn ich noch ergänzen darf, früher hat die SPD gesagt, Zurückweisung an der Grenze völlig ausgeschlossen, machen wir niemals mit. Das wurde dann plötzlich möglich gemacht.
Das stimmt.
Jetzt kann man über den Erfolg streiten, aber da gibt es eine gewisse Annäherung. Aber ich hatte ja auch gesagt, es gibt natürlich auch weiterhin Unterschiede, auf jeden Fall. Und ich glaube, bei den Syrern, es ist ja beides womöglich richtig. Es gibt Erfolgsgeschichten, es gibt vielleicht andere Geschichten, aber es gibt eben auch den Befund, der nach dem Umsturz in Syrien jetzt auch, glaube ich, zu Recht hervorgestellt wird. In allgemeiner Form nochmal in Erinnerung gerufen wurde, wenn der Fluchtgrund der Asylgrund wegfällt, deswegen hat ja auch das BAMF erstmal alles auf Hold gestellt, da muss man drüber nachdenken. Also natürlich kann man weiterhin keinen in ein Gebiet zurückschicken, wo er verfolgt wird, aber trotzdem muss man darüber nachdenken, neue Lage, wie entwickelt sich das, wenn der Grund für eine Flucht wegfällt, muss man eben auch sagen, dass der Schutzgrund entfällt, ihr müsst zurückgehen.
Das ist eine ganz grundlegende Frage,
aber kaum war Syriens Diktator Assad gestürzt, begann ja in Deutschland die Diskussion schon um die Rückführung der syrischen Flüchtlinge. Man hätte ja auch sagen können, warten wir erstmal ab, wie sicher Syrien demnächst ist. Will denn eine Mehrheit der Deutschen die Syrer schnellstmöglich loswerden, wenn sie sagen, die arbeiten alle, sind alle super fleißig, im Gegensatz zu vielen anderen, die wir ja auch haben, dann wäre das doch eher so ein Grund, dass man sagt, also die Syrer sollten noch mal ein Weilchen bleiben.
Also ja, tatsächlich es wird ja meistens differenziert, weil es zum einen heißt es dann, Natürlich diejenigen, die gut integriert sind, die sollen dann eben auch die Chance bekommen, einen anderen Aufenthaltstitel zu bekommen und dauerhaft hier zu bleiben. Aber diejenigen, die nicht gut integriert sind, die also auf dem Arbeitsmarkt noch nicht Fuß gefasst haben, die sollte man dann prioritär zurückschicken. Aber die Diskussion war schon verwunderlich. Assad war kaum gestürzt und das Erste, was in Deutschland diskutiert wurde, war, dass die Syrer jetzt wieder gehen müssen. Ich fand die Diskussion auch wirklich sehr problematisch, auch vor dem Hintergrund, dass wir genau den Syrern eigentlich über gut 10 Jahre signalisiert haben, ihr seid hier willkommen und eigentlich seid ihr auch dauerhaft Mitglieder dieser Gesellschaft. Und dann diese plötzliche Wende ist schon schwierig. Und man sollte sich natürlich deshalb die grundsätzliche Frage auch stellen, was bedeutet es, wenn Menschen Schutztitel bekommen? Soll das heißen, dass sie, selbst wenn nach 10 Jahren im Bürgerkrieg erst vorbei ist, dass sie dann immer noch zurückgeschickt werden müssen? Oder heißt das eben auch, dass man sagt, ab einer gewissen Zeit, die Oxford-Wissenschaftler Alexander Betz und Paul Collier haben mal vorgeschlagen, 5 Jahre ungefähr, dass man dann auch sagt, wenn so viel Zeit vergangen ist, haben Menschen auch woanders dann sich was aufgebaut, das sollte man sie dann auch im Falle des Wegfalls des Fluchtgrundes nicht mehr zurückschicken.
Aber das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Also das ist das zentrale Problem. Es hätte doch keiner was dagegen, als Angela Merkel sagte, wir müssen aus humanitärer Not, oder wenn sie es so gesagt hätte, wir müssen jetzt hier in dieser Lage Syrer, diese Syrer aufnehmen. Sie hat dann nur eben hinterhergeschoben und das war eben der fundamentale Fehler und mehrfach betont, nicht nur jeder ist willkommen, es gibt keine Obergrenze. Und wenn wir dieses Prinzip, das ist ja manchmal aufgrund von den deutschen rechtsstaatlichen Fristen, die auch für sich sinnvoll sind, so, dass die eben ein paar Jahre bleiben, weil es geprüft wird. Aber wenn das Signal an die Welt ist, das ist gerade das Problem gewesen, dass wir nicht, das hat Frau Merkel dann auch später begriffen, wird sich nicht wiederholen, dann ist ja wirklich so, wer es her schafft, hat im Grunde ein Bleiberecht. Und das könnten, jetzt sagen Sie, die Syrer, die wollen wir doch nicht zurückschicken. Ich habe es eher so verstanden, es ist ein Gewaltherrscher gestürzt worden. Der hat barbarisch geherrscht. Erstmal Freude und dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber ganz sichere Verhältnisse, das ist überhaupt nie Voraussetzung gewesen, dass man jemanden nicht zurück abschieben kann sozusagen. Ganz sicher, so sicher wie in Deutschland, ist fast nirgendwo. Also man muss nur die Frage stellen, was heißt das jetzt eigentlich für unsere Verfahren und für das Signal, das in die Welt geht?
Na, ich denke, man muss auch noch eine zusätzliche Frage stellen. Wenn die Debatte, die direkt nach dem Sturze Assads aufkommt, die Debatte der Rückführung ist, dann muss sich ein Land wie Deutschland ja auch die Frage stellen, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf andere Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die hier leben und die wir ja eigentlich dringend brauchen. Also wenn wir uns auf die Statistiken der Engpassberufe schauen und den Fachkräftemangel, dann sehen wir doch, Deutschland hat es bitter nötig, dass es Zuwanderung gibt. Man sagt, rund 400.000 bis 500.000 Menschen im Jahr müssen eigentlich kommen, um diesen Fachkräftemangel zu tilgen. Jetzt haben wir hier junge Leute im Land. Wir sehen in den Zahlen, dass die 2015 zugewandert sind, dass es bei denen bereits eine Erfolgsstory ist. Wir sehen bei Untersuchungen zu Integrationskursen, dass das wirksame Instrumente sind, die Menschen in Arbeit bringen, wenn wir den Zertifikaten zur deutschen Sprache ausstellen. Und wir sehen ja eben auch die Rufe aus der deutschen Wirtschaft, diese Leute jetzt bitte nicht zurückzuführen, sondern lieber zu schauen, wie schaffen wir denn das, dass die bleiben, dass die Arbeitskräfte oder die Arbeitskraft, die wir uns ja mühsam aufgebaut haben, im Land bleiben können. Und ich denke, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, welches Signal Deutschland hier nach außen sendet, wenn die erste Debatte, die wir führen, ist, wie kehren diese Leute zurück? Das ist auch völlig an der ökonomischen Realität in Deutschland vorbei und es ist auch schlichtweg etwas, das sich Deutschland nicht leisten kann, weil wir diese Leute im Land eben brauchen. Und das ist jetzt das rein ökonomische Argument, das humanitäre Argument und das soziale Argument, dass diese Leute hier teilweise über 10 Jahre im Land sind, hier Kinder bekommen haben oder die Kinder hier sozialisiert wurden und mit der Rückführung im Zweifelsfall eine Entwurzelung stattfindet, dieses Argument sei ja nochmal ganz dahingestellt. Heißt, ich glaube, wir müssen uns vielmehr die Frage stellen, wie können wir diese Leute halten, denn schlussendlich wollen wir und müssen wir sie eigentlich in Deutschland halten und das sind Instrumente, über die wir sprechen und zu denen wir auch forschen müssen. Wie schaffen wir das, dass Deutschland für die hier hingekommen sind, attraktiv sind, dass die nicht wieder abwandern?
Und ich habe das eigentlich nur angesprochen, weil mich diese wahnsinnig schnelle Reaktion gewundert hat. Die kam ja wie ein Beißreflex. Kaum war Assad weg, sollten auch schon die Syrer alle irgendwie ihre Koffer packen. Warum, fragt man sich da, kann man nicht mehr abwarten. Egal. Wenn wir denn doch jetzt erwartbar dieses Thema Migration im Wahlkampf ganz oben haben werden, kann denn etwa die Union davon profitieren? Sie bringt ja schon relativ harte Vorschläge. Können die anderen Parteien des demokratischen Spektrums davon profitieren oder fährt womöglich am Ende allein die AfD die Ernte ein?
Also da muss man ganz klar Nein sagen. Also wir sehen, dass alle Forschung aus der Politikwissenschaft erst heute wieder vom Kollegen aus Oxford, Tarek Abushadi, den neuesten Artikel gelesen, der eben ganz klar sagt, dass die Parteien davon nicht profitieren, wenn sie diesen politischen Kurs einer extremistischen Partei kopieren. Und das sehen wir ja tatsächlich auch in der Demoskopie. Die AfD steigt, während die anderen Parteien mehr oder weniger stagnieren. Sprich, die Parteien werden extrem gut beraten, hier auch Gegenkonzepte hinzustellen. Ich meine, die Parteien sind grundgesetzlich verbrieft, müssen den politischen Willensbildungsprozess bestreiten. Und man hat ja den Eindruck, in der Asylfrage keine wirklichen Alternativen mehr in der Migrationsfrage. Und ich denke, gerade die anderen demokratischen Parteien werden gut beraten, hier Alternativen aufzugleisen. Und die empirische Evidenz zeigt ganz eindeutig, das ist eben kein Erfolgsrezept, ist die AfD oder extremistische Parteien hier zu kopieren.
Wobei aber ich jetzt nicht sagen würde, dass die CDU,
vielleicht
dass die, CDU die AfD ja an dieser Stelle kopiert. Es sind schon auch originäre CDU-Positionen. Einige dieser Positionen wurden sogar von CDU-Politikern erst ins Feld geführt, die jetzt gar nicht Eingang ins CDU-Wahlprogramm gefunden haben, wie zum Beispiel von Thorsten Frey, die Umwandlung des individuellen Asylrechts in die institutionelle Garantie. Das steht jetzt nicht im CDU-Wahlprogramm, aber es hat Eingang bei der AfD ins Wahlprogramm gefunden. Ich glaube, das größere Problem für die CDU ist, dass sie durch die Brandmauer, die sie aufgebaut hat, viele Punkte ihres Programmes im Bereich Migration absehbar für Wähler nicht umsetzen kann, weil höchstwahrscheinlich wird ja die CDU dann mit der SPD oder auch den Grünen koalieren. Und das sind die beiden Parteien, die am weitesten von dem CDU-Programm entfernt sind. Also ist ja immer die Wählerfrage, und das liest man ja auch sehr häufig, die Wählerfrage, wenn ich jetzt die CDU wähle und die Position der CDU unterstütze im Bereich Migration, bekomme ich am Ende des Tages über die Koalitionsverhandlungen hinweg dann auch die Inhalte, die ich gewählt habe, oder bekomme ich dann doch sehr viel von dem, was ich eigentlich ablehne, was die SPD und die Grünen fordern. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem, was die CDU auch und ähnliche Parteien wie die CDU eben auch haben.
Herr Müller.
Ja, nur ganz kurz, weil Sie sagten, Sie verstehen immer noch nicht, warum nach Assads Sturz das so schnell ging, weil es völlig klar ist. Wie gesagt, die Gewaltherrschaft ist beendet worden und man muss völlig unterscheiden zwischen Fachkräften, die wir haben wollen, meinetwegen auch halten wollen, Spurwechsel, aber wir können doch nicht generell sagen, kommt alle und wir gucken dann mal, ihr könnt im Grunde alle bleiben und das ist dann schon der Gewinn. Also das geht ja nicht nur um Syrien und da muss man diese Frage ganz klar stellen und was er Frey gemacht hat, war ja im Grunde, also von der CDU, es haben ja viele Kritiker schon nicht ganz zu Unrecht gesagt, 1993 ist im Grunde schon mit der Asylreform damals faktisch das Asylrecht auf dem Landwege, wenn man so will, abgeschafft worden, weil, das war ja auch dann der Sinn, der Hintergrund der späteren europäischen Regelungen, wer nach Deutschland auf dem Landweg kommt, kommt im Grunde durch ein sicheres Land und soll dort bitte schön schon Asyl beantragen.
Aber das steht doch auch so im Grundgesetz.
Genau.
Das steht einfach so im Asylparagraf. Genau.
Das ist aber damals geändert worden. Und damals wurde aber schon der Protest, also es gab eine Entscheidung im Bundesverfassungsgericht, da haben viele gesagt, das ist faktisch schon die Abschaffung des Asylrechts, obwohl es natürlich auch nicht, es war verständlich, weil das gab damals eine große Welle und man hat gesagt, wieso, dass man kommt aus einem sicheren Land, man steht nicht sozusagen, die Verfolgung ist nicht unmittelbar vor der Haustür und das ist ja sozusagen geltendes Recht, auch geltendes europäisches Recht gewesen dann. Und der Punkt ist doch, das muss einfach europäisch auch geklärt und durchgesetzt werden. Und es kann nicht sein, dass Deutschland alle aufnimmt. Und man muss natürlich nach eigenem Interesse die Fachkräfte anlocken und auch meinetwegen Spurwechsel zulassen und so weiter. Aber das ist doch der Hintergrund. Aber ich muss doch, wenn ein Fluchtgrund weggefallen ist, ich gehe doch davon aus, man flieht nicht ohne Grund, sagen ja auch die Grünen, niemand flieht ohne Grund. Und wenn der Grund weggefallen ist, müssen wir nachdenken, wie wir das Problem lösen, auch im Sinne davon, dass jeder sein eigenes Land wieder aufbaut vielleicht.
Genau, aber Herr Müller, das ist doch das grundlegende Problem, dass wir in Deutschland da nie wirklich Position bezogen haben. Also es gibt natürlich Einzeläußerungen von Politikern, auch Angela Merkel hat ja irgendwann mal gesagt, also wir haben Bezug auf die Syrer, wenn der Fluchtgrund mal entfällt, müssen sie auch zurückgehen. Aber es wurden ja nie ernsthafte Signale in diese Richtung gesendet und es gibt auch keine Regelung, an der man sich orientieren kann. Und deshalb ist das eigentlich immer in einer Grauzone und wenn die Situation eintritt, dann kann man wieder drüber nachdenken oder fängt an, drüber nachzudenken, wer kann jetzt bleiben, wer muss zurückgehen. Das ist ja heute auch anders, als es bei denjenigen waren, die wir damals bei den Ex-Jugoslawien-Kriegen aufgenommen haben.
ich möchte das Argument auch nochmal umdrehen. Also wenn ich das von Ihnen ernst nehme, Herr Müller, es geht ja beileibe nicht nur um Fachkräfte, aber wenn jetzt die syrischen Geflüchteten im großen Stil zurückgehen, dann kriegen wir hier einfach auch ein Problem bei Engpassberufen oder auf dem Arbeitsmarkt allgemein, weil die Leute sind ja in Arbeit. Es mag sein, dass sozusagen ein Stück davon auch noch im Bürgergeldbezug sind, weil der eine Job nicht reicht, aber diese sind ja in Arbeit und das ist einfach zu unserem wirtschaftlichen Nachteil, wenn wir diese Leute jetzt im großen Stil zurückschicken. Da geht es, wie gesagt, nicht nur um Fachkräfte, es geht ja um den Arbeitsmarkt allgemein. Den wollen wir doch hier nicht weiter belasten. Und es erscheint mir auch widersinnig zu sagen, jetzt sind die Leute schon hier, wir haben sie qualifiziert, die sprechen Deutsch, deren Kinder gehen auf deutsche Schulen, sind in deutsche Kitas gegangen. Warum sollen wir denn hier eine Rückführungsdebatte führen und stattdessen noch weitere Fachkräfteprogramme aufsetzen? Das da erschließt sich mir tatsächlich einfach die rein formale Logik des Argumentes.
Natürlich sollen wir keine Fachkräfte Nee, aber Moment, Frau Köstner hat ja gesagt, es gibt auch Unterschiede. Vielleicht sind einige doch in Transferleistungen. Und wir leben doch, haben doch eine Situation, dass wir in Deutschland schon darüber diskutieren, inwieweit wir das Bürgergeld uns leisten können. Wir können doch nicht zugleich das Signal ausstellen, jeder, der es nach Deutschland geschafft hat, kann im Grunde bleiben. Und wenn er ein paar Jahre durchgehalten hat, erst recht. Und gleichzeitig haben wir ein Riesenproblem. Da haben wir 1 Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Es können auch noch mehr werden, unabhängig davon, wie sich das entwickelt. Und wir haben eine Riesentransferdebatte. Und das können wir auf Dauer nicht durchhalten. Das kann zu sozialem Unfrieden, also gar nicht mal finanziell. Ich rede gar nicht, dass es teuer wird. Aber das sind ja keine Zahlenposten, das sind Schicksale, genau. Also humanitäre Probleme. Und es kann aber ein Riesensprengsatz werden, der jetzt noch gar nicht richtig sichtbar ist. Und deswegen muss das adressiert werden.
Genau, ich denke, das ist auch eines der Probleme. Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt. Wir haben über 1 Million Menschen aus der Ukraine und da läuft es ja die Aufnahme über die Massenzustromrichtlinie, wo es eigentlich auch ganz klar in der Richtlinie heißt, dass wenn Menschen den Fluchtgrund nicht mehr haben, dass sie dann zurückgehen müssen. Das ist so vorgesehen. Nur die Signale, die wir auch jetzt wieder an die Ukrainer senden, ganz ähnlich wie wir sie an Syrer und Afghanen und so weiter gesendet haben, ist: Ihr seid hier willkommen, lernt hier die Sprache, wenn ihr müsst euch hier integrieren, wenn ihr euch gut integriert und so weiter, dann habt ihr hier auch eine Zukunft. Und das sind eben ganz andere Signale, als dann plötzlich zu sagen, so, jetzt ist der Krieg vorbei und jetzt geht ihr zurück. Und da müssen wir einfach Klarheit schaffen, wie wollen wir das System auch aufstellen? Also auch mit der Möglichkeit des Spurwechsels dann von Menschen oder Menschen, die sehr gut integriert sind, dass sie dann eben einen anderen Aufenthaltstitel bekommen können, also dass es Anschlussmöglichkeiten gibt. Aber wir tun uns ja ohnehin sehr schwer, bei der Ukraine wäre es vielleicht leichter, aber wenn es jetzt um Syrien geht, Menschen auch zurückzubringen, wenn sie nicht freiwillig ausreisen möchten. Und ich kann jeden Syrer verstehen, der jetzt nicht freiwillig zurück nach Syrien reist, weil so toll sind die Bedingungen im Moment dort nicht. Und es ist noch sehr unsicher, wie es dort weitergeht.
Absolut. Aber zum Beispiel im Westen der Ukraine, das sagen ja viele, die auch hinfahren mit Hilfsgütern, sieht die Lage teilweise erstaunlich. Also natürlich gibt es da Luftangriffe, das ist ja schrecklich. Das stimmt, das Land ist in einem Überlebenskampf. Aber trotzdem würde ich auch sagen, um hier ein richtiges Argument aufzugreifen, das ist ja auch da richtig, wenn wir einen Waffenstillstand haben oder wenn sich die Lage bessert, dass wir die berechtigte Erwartung haben, sagen wir es mal so, dass nicht alle bleiben. Weil auch da,
ich finde, hätte man den Ukrainern von Anfang an signalisieren müssen oder müsste es auch jetzt machen. Aber wir machen uns an der Stelle nicht ehrlich. Das wird dann wieder Knall auf Fall kommen, wenn der Krieg mal beendet ist.
Also Mein Eindruck der Debatte
ist schon, also die ukrainischen Geflüchteten werden die Debatte zu den syrischen Geflüchteten ja durchaus hören. Also mein Eindruck ist nicht, dass es in Deutschland daran mangelt, dass Asylbewerberinnen und Bewerbern oder Asylantinnen nicht mitgeteilt wird, dass sie zurückgeführt gehören. Aber erlauben Sie mir noch einen weiteren Punkt, weil das auch jetzt in dieser Debatte kriegen wir das schon wieder hin. Jetzt haben wir die Debatte von Syrien in die Ukraine verlagert und wir setzen uns nur damit auseinander, wie wir es denn schaffen, effektiv zurückzuführen. Wir setzen uns aber nicht damit auseinander, wie wir, ja, das ist eine Faktizität, diese Leute sind hier in diesem Land und die haben natürlich auch gewisse Rechte und können auf Sozialleistungen zurückgreifen. Das heißt, wir haben grundsätzlich ein Interesse daran, dass die Leute hier in diesem Land partizipieren, auf dem Arbeitsmarkt so weiter und so fort und wir haben die Bedarfe. Also ich glaube, jede Person, die in Berlin ein Kind in die Kita schickt, wäre dankbar darüber, wenn von den ukrainischen Geflüchteten beispielsweise welche als Sozialassistenzen ausgebildet werden würden, um einfach diese fatalen Engpässe, die wir hier im Winter haben, aufzufangen. Und das möchte ich dann auch nochmal betonen, weil das Argument ja vorhin kam, dass das sozialer Sprengstoff sein könnte. Aber wenn wir eben zeigen können, wie sinnvoll und wie bestärkend Migration und auch Asylmigration nach Deutschland sein können, weil wir eben Lücken, die wir in der eigenen Daseinsvorsorge haben oder in den eigenen Institutionen, wie beispielsweise im Kita-Betrieb, wo es auch an Hauswirtschafterin fehlt und so weiter und so fort. Wenn wir das zeigen können, wie auch Fluchtmigration hier total sinnvoll ist, ich denke, dann können wir auch ein anderes Narrativ spielen. können. Aber wir kommen immer wieder selber in die gleiche Falle, sowohl im Wahlkampf als auch wir jetzt gerade in dieser Diskussionsrunde, dass wir immer über Rückführung sprechen und nie über die Chancen, die das eigentlich birgt. Und Fluchtmigration nach Deutschland war in den letzten Jahrzehnten immer eine Faktizität. Da kam Reform über Reform. Nichtsdestotrotz haben wir es nicht geschafft, sozusagen Fluchtmigration zu verhindern. Warum sollte man auch? Es ist ein humanitäres Menschenrecht, also es ist aus humanitären Gründen. Aber wir müssen einfach die Debatte hier abändern.
Aber der Punkt ist doch, selbst die Grünen, das Thema Migration und Asyl. Ja, ich muss auch mal was sagen, Herr Müller. Entschuldigung.
Ich finde es toll. Die Grünen sagen ja, wir müssen Migration steuern. Also es geht, das Problem ist doch die ungeregelte, die unkontrollierte Migration. Das sagt ja nicht nur die CDU, das sagen auch die Grünen, die Steuerung. Und das ist ja was anderes, als gezielt Fachkräfte anzumerken, wie es übrigens klassische Einwanderungsländer ja ganz gezielt machen. Wir brauchen dich und dich brauchen wir nicht.
Aber Herr Müller, jetzt darf ich doch vielleicht noch mal kurz sagen, wer in dieser Sendung sitzt, nämlich Reinhard Müller, Redakteur bei der FAZ, und die Migrationsforscher Sandra Kostner und Jannis Jakobsen. Und wir diskutieren hier zum Wahlkampfthema Migration und Asyl und fragen, wie hart der Wahlkampf wohl wird. Und Wahlkämpfe, die leben ja von der Zuspitzung. Aber Lösungen für komplexe Probleme, und das erleben wir jetzt auch in dieser Diskussion, die erfordern ja gerade das Gegenteil von Zuspitzung. Also bräuchten wir statt eines Migrationswahlkampfes eher nicht eine Debatte, wie viel Diversität unserer Gesellschaft gut tut oder wo die Multikulturalität uns schadet? Oder, um es auf die Spitze zu treiben mit dieser Frage, gibt es eine sinnvolle Weiterentwicklung der 2015 dominierenden Willkommenskultur?
Ich glaube, politisch dominiert eben nach wie vor sehr stark das Thema Migration, weil vor allem in den letzten 3 Jahren wieder deutlich mehr Personen über den Asyl- und Fluchtweg auch gekommen sind. Hinzu kamen natürlich die Menschen aus der Ukraine. Vielleicht wären die anderen gar nicht so ins Gewicht gefallen in der Debatte, wenn nicht so viele Menschen aus der Ukraine auch gekommen wären. Und es sind einfach Belastungen für die Infrastruktur und es sind auch Belastungen im Sinne der Transferleistungsbezüge, der Zahlungen, die hier erfolgen müssen. Ich glaube, das ist aus dem Grund schon auch erwartbar, dass es ein großes Thema für die Parteien ist. Interessant ist auch, dass in allen Wahlprogrammen der Bereich Migrationspolitik deutlich mehr Raum einnimmt als der Bereich der Integrationspolitik oder Diversitätsgestaltungspolitik. Da sieht es bei allen Parteien im Moment dünner aus. Ich denke, wenn mal wieder Migration weniger Thema ist, dann schauen wir auch mehr wieder darauf, was es wirklich für unsere Gesellschaft bedeutet und wie sich eben auch die Einwanderungsgesellschaft gestalten lässt.
Und tatsächlich, ich würde noch hinzufügen wollen, also Sie haben jetzt eingangs das Thema der Diversität aufgemacht. Natürlich muss sich eine Einwanderungsgesellschaft, wie Deutschland sie ist, und das ist sie ja nicht erst seit 2015, auch immer mit Fragen von Diversität, Stigmatisierung, Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus auseinandersetzen. Das ist gar keine Frage. Aber ich denke, eigentlich wären wir auch gut beraten, wenn wir die Frage der Migration im Wahlkampf jetzt, und das klang ja am Anfang in der Debatte auch schon an, mit weiteren Themen verknüpfen, wo die Frage der Migration einfach hingehört. Und das sind insbesondere soziale Themen, aber es sind natürlich auch wirtschaftsbezogene Themen, und dass wir da einfach ja mit der Faktizität der Migration, wie sie in Deutschland ist, diese Uhr, die werden wir nie zurückdrehen können. Dass wir besser aufzeigen können, insbesondere Politikkonzepte entwickelt, wie sie die Migration für den Wirtschaftsstandort Deutschland nutzen will und gleichzeitig aber auch Konzepte entwickelt, wie wir mit zukünftiger Migration umgehen wollen. Insbesondere, und das hat die Vergangenheit gezeigt, wir können humanitäre Migration, wir können Fluchtbewegung eben nicht steuern. Und es kommen ja noch die viel größeren Herausforderungen auf uns zu. Dieses Jahr, beziehungsweise im Jahr 2024, wurde das erste Mal das 1,5-Grad-Ziel gerissen. Wir wissen, was die Klimaveränderung für bestimmte Regionen auf der Welt bedeutet. Und ich denke, es ist ein gewissermaßen ein Auge verschließen vor dieser Faktizität, dass in den nächsten Jahren, wenn die Klimakatastrophe so weitergeht, sich noch mehr Menschen auf den Weg machen werden, und dann werden wir auch die EU-Außengrenzen, dieses Bollwerk wird dann nie halten können bei diesen Bewegungen.
Heißt, selbstverständlich.
Im Grunde ist Politik aufgerufen, jetzt Konzepte zu entwickeln, wie wir mit zukünftiger Fluchtmigration umgehen wollen. Alles, was wir diskutieren, ist Abwehr und Rückführung. Aber mir fehlt es hier einfach ganz klar an diesen Konzepten, weil Fluchtmigration, das kann man einfach nicht stoppen. Das ist eine Faktizität und wir sind gut daran beraten, hier die Chancen zu erkennen und zu nutzen.
Selbstverständlich kann man Fluchtmigration stoppen. Selbstverständlich kann man Fluchtmigration steuern. Das hat heute Frontex gesagt, 38% Rückgang. Wir haben das Türkei-Abkommen gehabt. Massiver Rückgang sofort. Man kann bei den Fluchtursachen helfen. Man kann Migration steuern. Man kann auch Migration versuchen umzuleiten, anzuhalten in einer europäischen Rechtsgemeinschaft. Das wird auch verstärkt geschehen. Es wird natürlich weiter Wanderungsbewegungen geben. Davon abgesehen ist vielfältige Migration, zum Beispiel innerhalb Europas, ist ja auch irgendwie eine überhaupt kein Problem, wird überhaupt nicht in Frage gestellt, gibt es keine Diskriminierung weitestgehend. Es kommt eben darauf an, was für Migration, ist sie unkontrolliert, ist, wo kommt sie her, was führt das, zu welchen Problemen führt das? Auch in der Kita kann es ja diverse Probleme geben, manches ist unproblematisch, manches vielleicht mehr. Und ich glaube, es gibt auch schon immer eine Willkommenskultur, aber das Problem, über das wir heute immer noch reden, ist eben, irgendwann ist eine Grenze erreicht. Manche sagen ja schon, das ist so eine Art Notstand in der EU-Ebene. Man kann darüber zweifeln, wann die erreicht ist. Aber es ist natürlich so, dass kein Land der Welt kann das verkraften, unkontrollierte Migration. Wir können sehr viel verkraften, aufgrund der Größe und des Wohlstands. Aber es ist irgendwann eine Grenze erreicht. Und wie gesagt, deswegen ist, ich weiß auch nicht, ob Zuspitzung per se einer sachlichen Lösung entgegensteht. Warum eigentlich? Wir leben ja oft davon, dass einer mal einen Stein ins Wasser schmeißt und dann entsteht eine Debatte, die dann auch wieder sachlich ist. Aber man muss auf Probleme hinweisen und sie vielleicht auch mal zuspitzen, damit auch die Debatte weitergeht.
Es gibt ja so das allgemeine Gefühl, wir sind zu milde, wir sind zu großherzig, aber wir haben auch ein Stück weit die Kontrolle verloren. Das Thema innere Sicherheit wühlt die Menschen auf, gerade nach so einem Anschlag wie jetzt in Magdeburg. Altbundespräsident Joachim Gauck, der sagte einmal, er rief dazu auf, bisher Undenkbares zu denken und neue Möglichkeiten zu wagen, um in Sachen Migration den Kontrollverlust zu beheben. Und er hat gerade jetzt Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der Union, gesagt, man könnte Doppelstaatsbürgern das deutsche Staatsrecht entziehen, wenn sie sich strafbar machen. Gab natürlich auch gleich wieder eine wilde Debatte. Aber sind das nicht auch probate Mittel, um auch das Gefühl wieder zurückzugewinnen, wir haben doch die Kontrolle?
Ich denke, was die Kontrolle betrifft, ist tatsächlich die Kontrolle über die Grenze das Zentrale in der Bevölkerung. Dass die Bevölkerung weiß, die Regierung kann und will Migration im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung steuern. Und das heißt, aus Sicht einfach von Mehrheiten, auch in den klassischen Einwanderungsländern, immer auch eine Begrenzung und eine Kontrolle, wer kommt. Weil es ist einfach eine Frage, wie gut auch Integration funktioniert, wie viele Menschen kommen, mit welchem Hintergrund zu einem Zeitpunkt. Wenn es einfach sehr viele Menschen sind, vor allem Menschen, die einen relativ großen Abstand von dem, was sie mitbringen, zum Beispiel den Arbeitsmarkt betreffend haben, an Qualifikationen und dem, was man hier in Deutschland braucht, dann haben die einfach einen längeren Integrationsweg vor sich. Und das heißt auch, ich kann weniger dieser Menschen aufnehmen, wenn ich will, dass sie sich erfolgreich integrieren, als ich Menschen aufnehmen kann, die mit sehr guten Qualifikationen hier ankommen, die nicht allzu viel Hilfe und Unterstützung brauchen, um hier selbstständig ihr Leben gestalten zu können. Und ich denke, da müssen wir uns einfach ehrlich machen, dass es in den letzten Jahren auch eine Überlastung unserer Aufnahmesysteme war. Klar können wir die Menschen mit einem Bett versorgen, mit einem Dach über dem Kopf und auch dem Nötigsten. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir ihnen wirklich auch Lebensperspektiven bieten und auch auf eine Art und Weise das tun können, dass die Mehrheit der Bevölkerung das mitträgt. Weil ich denke, auch ein großer Unterschied zu dem, was wir in Deutschland gemacht haben, zu den klassischen Einwanderungsländern ist, dass in den klassischen Einwanderungsländern eigentlich immer klar ist, wir denken Migration zuallererst aus der Sicht der schon ansässigen Bevölkerung. Was finden die gut? Was nutzt der Bevölkerung? Was nutzt dem Land? Und das haben wir viel zu sehr ausgeblendet, die Perspektive der einheimischen Bevölkerung. Und das heißt in dem Fall mit und ohne Migrationshintergrund natürlich, also derjenigen, die schon da sind, auf weitere Migrationen, was es für sie auch bedeutet in der Konkurrenz um Arbeitsplätze, Wohnraum, Infrastrukturversorgung.
Also ich bin mir tatsächlich, wenn ihr auch wieder der Begriff Überlastung findet, die Frage ist ja, wo kommt diese Überlastung tatsächlich her? Sind es die absoluten Zahlen der zugewanderten Geflüchteten oder ist es so, und das ist das, was ich eben auch schon ansprach, ja, mit dieser gewissermaßen, mit dieser Planlosigkeit, wie diesen Fluchtbewegungen denn begegnet werden?
Das sind aber auch vor allem die Kommunen, die einfach nicht mehr können, die keinen Wohnraum mehr haben, die kein Geld mehr haben, die das Schwimmbad zumachen müssen, die den Kindergarten nicht renovieren können. Das ist eine konkrete Form von Überlastung.
Genau, das ist eine konkrete Form von Überlastung. Nehmen wir mal das Beispiel 2015. Der syrische Bürgerkrieg, der tobte ja nicht erst seit 2015. Und die Leute, die sich damals auf den Weg gemacht haben, die waren noch nicht von heute auf morgen an der EU-Außengrenze, beziehungsweise dann in Ungarn und dann in Österreich, sondern es war absehbar, dass diese Menschen kommen werden. Und es wurden keine Konzepte in Deutschland entwickelt, wie man diesen Menschen denn hier begegnen möchte, sondern dann wurden Ad-hoc-Lösungen auf den Boden gestampft. Und dann verstehe ich jede Kommune, die sagt, sie ist überlastet und sie kann das nicht mehr leisten. Sie möchte nicht wieder die Turnhalle dicht machen. Aber deswegen meine ich, Teil des Wahlkampfes muss sein, Konzepte für die Zukunft zu entwickeln, wie wir zukünftiger Fluchtmigration begegnen können, weil eigentlich war es keine Flüchtlingskrise, sondern es war eine Verwaltungskrise auf Bundes- wie auf kommunaler Ebene, weil wir eben schlecht vorbereitet waren. Und nochmal, auch die Bilder 2015 haben gezeigt, wenn sich diese Menschen auf den Weg machen, dann ist es ganz, ganz schwer, da wirklich was entgegenzusetzen. Und dann möchte ich den Politiker oder die Politikerin sehen, die sagt, wir machen die Grenzen trotzdem dicht. Das halte ich für wirklich naiv. Und was wir brauchen, sind Konzepte, die wir dann innerhalb Deutschlands oder innerhalb der EU, das muss selbstverständlich auf EU-Ebene geregelt werden, wie wir dann mit den Geflüchteten hier umgehen. Und der Diskurs, wie er jetzt geführt wird, der verhindert eben, dass wir diese Konzepte entwickeln. Und dann schlittern wir in die nächste Verwaltungskrise rein, wenn sie dann die nächsten Fluchtbewegungen Richtung Europäische Union und Deutschland kommen. Heißt, hier brauchen wir auch einfach neue Diskussionen, neue Ideen, wie die Kommunen dann beim nächsten Mal eben nicht überlastet sind. Weil die Kommunen, die beschweren sich tatsächlich zu Recht und die Leute vor Ort, aber eben aus dem Grund, weil die Konzepte ganz einfach fehlen.
Sie haben zwar recht, dass es eine Verwaltungskrise ist, aber es war nicht nur eine Verwaltungskrise. Weil manches können Sie, wenn sehr viele Menschen kommen, gar nicht einfach vorrätig haben. Weil Sie können nicht Lehrerinnen und Lehrer über Nacht ausbilden. Sie können auch nicht Klassenzimmer über Nacht ohne Ende einfach neu hinzubekommen. Auch Wohnraum nicht, vor allem da wir Zielkonflikte haben. Es wird ja deutlich weniger gebaut als früher, wegen auch hoher Klimaschutzauflagen. Das Bauen einfach sehr teuer geworden. Es werden nicht genug Flächen freigegeben. Also da sind natürlich Zielkonflikte auch in der Politik da. Aber es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht einfach nur dadurch lösen, dass man die Verwaltung besser macht. Wenn man schlicht und einfach das Personal nicht hat, das man braucht, zum Beispiel in den Schulen oder auch in den Kindergärten, um die Infrastruktur, so wie sie vorher war, aufrechtzuerhalten. Das hat dann auch negative Effekte für die Menschen, die in den entsprechenden Kommunen schon wohnen, weil sich einfach deren Infrastrukturversorgung dadurch verschlechtert.
Und es kann doch nicht sein, dass wir als Deutschland fast alle aufnimmt und die anderen teilweise sagen, so war es ja teilweise, die Ungarn, aber auch die Franzosen, wir nehmen gar keinen auf oder wir nehmen nur Christen auf. Das kann nicht sein. Und das, deswegen ja die Idee, Zurückweisung an der Grenze in einem sicheren Rechtsstaatsnachbarn, um die anderen auch daran zu erinnern oder, wenn man so will, unter Druck zu setzen, das geht so nicht weiter. Das implodiert. Und nochmal zur Staatsangehörigkeit, weil Sie es angeschnitten hatten, Herr Ihm. Die Idee war ja eigentlich, die Staatsangehörigkeit, die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist der Abschluss einer Integration. Man sieht, der will hierher, der passt hierher, den wollen wir gerne aufnehmen. Was jetzt die Ampel zuletzt beschlossen hat, und das ist, glaube ich, Merzens Reaktion, teilweise etwas ungeschickt, teilweise auch ein bisschen fragwürdig im Signal, aber das kann nicht sein, dass wir in dieser Lage, Signal, also kommt alle her, ihr habt alle Bleiberecht, Sozialleistungen und dann verbreitern wir noch die Möglichkeiten doppelter Staatsangehörigkeit und beschleunigen das Einbürgerungsverfahren, ist wiederum ein falsches Signal in dieser Lage für dieses Land.
Jetzt hat jeder von Ihnen noch 20 Sekunden Zeit zum Antworten auf meine Schlussfrage. Die ist aber auch ganz einfach und kurz. Es scheint ja, als ob die Worte Normal und Normalität Konjunktur in diesem Wahlkampf hätten. Also wie für Einwanderung, aus welchen Gründen auch immer, ist denn normal, Herr Müller?
So viel, wie sie die Gesellschaft auf demokratische Weise beschlossen verkraften kann.
Frau Kostner?
Ich würde mich dem anschließen, vielleicht noch hinzufügen, so viel wie die Infrastruktur, so dass die Infrastruktur einfach mit der Migration mithalten kann.
Und Ihre Vorstellung von Normalität, Herr Jakobsen?
Ich schließe mich da an, doch möchte nochmal das Argument in die Waagschale legen, dass doch politische Akteure diese Infrastrukturen maßgeblich mit beeinflussen können und wir evidenzbasierte Debatten dazu brauchen, wie wir diese Infrastrukturen für die Zukunft gesichert aufstellen wollen.
Wir dürfen gespannt sein, was uns der Wahlkampf präsentieren wird, wenn über Migration gesprochen wird und über all die anderen Themen, die damit zusammenhängen. Hier im Forum in SWR Kultur diskutierten Dr. Sandra Kostner, Migrationsforscherin von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und ebenfalls Migrationsforscher Dr. Jannis Jakobsen vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung sowie Dr. Reinhard Müller, Redakteur bei der FAZ. Mein Name ist Thomas Ihm. Unser Thema: Migration und Asyl. Wie hart wird der Wahlkampf? Vielen Dank fürs Zuhören.